Gegen den Klimawandel unternimmt niemand etwas. Wer hat, dem wird gegeben werden. Und Frauen verdienen weniger. War ja immer schon so. Man ärgert sich und macht weiter. Was aber, wenn nicht? Wir haben eine Idee. Die Falter Arena macht die Bühne frei für Menschen und Projekte, die das Land verändern. Mein Name ist Eva Konzett. Ich leite das Politikressort im Falter. Und am Sonntag, den 26. Mai, veranstalten wir im Wiener Stadtsaal die nächste Falter Arena. Mit dabei unter anderem der ehemalige Politiker und Neosänger Matthias Strolz, Theresa Imre von Magda, Sonja Jöchtl von Love Politics oder Kari Ochsner von Ochsner Wärmepumpen. Machen statt jammern. Wir schauen uns an, wie das funktionieren kann. Kommen auch Sie vorbei. Alle Informationen und Tickets finden Sie unter falter.at/arena.
Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Hereinspaziert durch unser Burgtor. Ob Burgherr, Ritterin, Stallbursche oder Gauklerin. Die Burg Liechtenstein in Maria Enzersdorf bei Wien lädt zu Erkundungen ein und weckt bei Groß und Klein die Abenteuerlust. Erbaut im Jahr 1130, ist die Burg bis heute zu 60% im Originalzustand erhalten. Waffenkammer, Turmzimmer und Ritterstube. Die Stammburg der Fürstenfamilie von und zu Liechtenstein bietet Einblicke in das Leben im Mittelalter. Besuchen Sie uns jetzt in der Erlebniswelt Burg Liechtenstein. Jeden Sonntag mit eigener Kinderführung. www.burglichtenstein.eu.
Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter Radio. Wir sprechen in dieser Sendung über die Kampagne gegen eine führende Journalistin in Deutschland und in Österreich sowie über den Aufruhr in der Süddeutschen Zeitung, einer der führenden linksliberalen Tageszeitungen in Deutschland. Die stellvertretende Chefredakteurin der Süddeutschen, Alexandra Föderl-Schmidt, ist im Visier eines umstrittenen Plagiatsjägers und eines rechten Online-Mediums. Die Leiterin des Medienressorts im Falter, Barbara Dott, ist bei mir im Podcaststudio. Hallo Barbara.
Hallo Raimund.
Die Auseinandersetzung um die Süddeutsche Zeitung hat eine starke menschliche Dimension. Viele Journalistinnen und Journalisten kennen und schätzen die Person, die im Zentrum steht, Alexandra Föderl-Schmidt. Wir sind alle sehr erleichtert gewesen, wie letzte Woche die Nachricht da war, dass unsere Kollegin von der Polizei aufgefunden wurde, nachdem sie einige Stunden vermisst war. Viele von uns waren betroffen und sind es auch noch. Barbara, du hast online die Fakten geliefert und geschrieben die ganze Zeit. Wie war das für dich?
Also zuerst einmal der journalistische Reflex in dem Moment, als klar war, das war am Dienstag, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dass der Plagiatsjäger, den du schon erwähnt hast, Stefan Weber aus Salzburg, sein Gutachten, wo er die Dissertation von Frau Föderl-Schmidt eben unter schweren Plagiatsverdacht stellt, dass er dieses Gutachten von einem rechtslastigen Portal namens News, geschrieben N-I-U-S, dass der ehemalige Bildchef Julian Reichelt führt. Also in dem Moment, wo klar war, dass sozusagen Weber für News arbeitet und die beiden Hand in Hand Frau Föderl-Schmidt ins Visier genommen haben, war das bei mir einfach diesen journalistischen Reflex, na, das muss ich mir jetzt aber schon genauer anschauen. Dies kann doch wohl nicht so schlecht sein, wie Herr Weber sie darstellt. Und das habe ich ja dann gemacht und habe einen auf X, vormals Twitter, einen Thread dazu veröffentlicht. Und ich war natürlich in diesen Stunden auch mit Frau Föderl-Schmidt in Kontakt, weil ich sie zuerst gefragt habe, ob sie auch dieses Gutachten schon hat vom Herrn Weber. Und wir hatten halt einen losen professionellen Austausch, wie es in so Situationen üblich ist. Und natürlich hat mich dann auch die Nachricht am Donnerstag von ihrem Verschwinden besonders getroffen, weil ich auch noch am Mittwoch am Abend mit ihr gechattet habe zu den Ereignissen. Und das geht einem dann natürlich besonders nahe.
Es hat ja Stunden gedauert, bis klar war, dass sie gefunden wurde. Sie war ja vermisst. Wie haben sich in der Zeit die Medien verhalten in Deutschland, in Österreich?
Ja, das war eben das Merkwürdige. Also in Österreich haben auf diese Kampagne von Weber und News, und ich würde es jetzt wirklich eine Kampagne nennen, weil das hat nichts mit journalistischer Auseinandersetzung zu tun, was das Portal News gemacht hat und auch nicht, was Herr Weber in den sozialen Medien gemacht hat. Da haben eigentlich, also die meisten haben irgendwie das quasi gelesen, mitgelesen und zugeschaut. Es gab keine wirklichen Solidaritätsbekundungen, muss es, finde ich, auch in der Situation nicht geben. Aber es gab jetzt auch kein Hinterfragen oder Dagegenhalten. Also Armin Wolf ist aufgefallen mit einem Tweet, weil er hat sich auch das Gutachten von Herrn Weber angeschaut und hat sich auch genau angeschaut, was er selbst für eine Befangenheitserklärung abgegeben hatte, Herr Weber. Und aus der geht kurioserweise hervor, dass er mit dem Gutachter von Frau Föderl-Schmidt und auch mit der Uni Salzburg offenbar ein bisschen ein persönliches Problem auch hat. Also eigentlich hätte man Herrn Weber, wäre er Gerichtsgutachter in so einem Verfahren, ganz sicher für befangen erklärt. Also er hätte gar keine Stimme erheben dürfen. Ja, und dann eben als Frau Föderl-Schmidt als vermisst galt, haben plötzlich ganz, ganz viele Menschen ihr verständlicherweise auch quasi ihr Mitgefühl, ihre Sorge, ihre Teilnahme kundgetan, haben auch sie als Journalistin und ihre Leistungen sehr gelobt. Und da kam dann schon der Gedanke auf, und noch vor 24 Stunden haben die gleichen Personen geschwiegen. Das fand ich dann schon ein bisschen merkwürdig.
Warum Kampagne, kritische Artikel, auch mehrere kritische Artikel, das kommt ja oft vor im Journalismus. Warum ist das aus deiner Sicht eine Kampagne gewesen?
Wir haben uns das für den aktuellen Falter nochmal ganz genau angeschaut und man sieht, dass mit dem 5. Februar binnen 3 Tage mehrere Texte online gehen, oft 2 an einem Tag, die alle reißerisch sind, die alle, wo ein bisschen Frauenfeindlichkeit auch mitschwingt, die Frau Föderl-Schmidt quasi in den Fokus stellen, wo sie aber auch keine Gelegenheit bekommt, um wirklich was dazu zu sagen. Also es widerspricht jeglichen Regeln des seriösen Journalismus, wie das abgehandelt wurde. Und parallel dazu eben in den sozialen Medien sowohl vom Herrn Weber wie auch von Herrn Reichelt höhnische Kommentare, unsachliche Bemerkungen, sehr, sehr persönliche Attacken auch. Und deswegen finde ich, kann man das als Kampagne und nicht als gängige journalistische Berichterstattung qualifizieren.
Ich habe mit der Generalsekretärin des Presseclubs Concordia in Wien, Daniela Kraus, gesprochen und ich habe sie gefragt, was sie so betroffen macht an diesem Fall von Föderl-Schmidt.
Erstens einmal, dass es sich um eine äußerst geschätzte Kollegin handelt, die eine sehr gute Journalistin ist, eine sehr seriöse Journalistin und wir sie alle kennen und professionell und als Person schätzen, das glaube ich, kann man mal so sagen. Und dann macht uns betroffen, dass vorangegangen ist eine enorme Hetzkampagne, man möchte fast sagen eine Hexenjagd im Internet. Und das Dritte, was uns auch betroffen macht, ist, dass wir uns denken, hätte sie nicht mehr Schutz auch von ihrem Unternehmen verdient?
Ist das wirklich gerechtfertigt, diese Qualifikation der Hetze? Denn als Person in der Öffentlichkeit ist man natürlich dauernd auch sehr heftiger Kritik, auch bösartiger oder weniger bösartiger Kritik ausgesetzt. War das wirklich Hetze?
Aus meiner Sicht schon, weil es geht ja nicht um eine sachliche Kritik. Es ging ja auch überhaupt nicht um eine Diskussion. Wie auch jeder und jede, die sich ein bisschen auskennt mit Wissenschaft und Journalismus sieht, ist es total übers Ziel hinausgeschossen. Also es war überhaupt vollkommen ungerechtfertigt, was ihr da vorgeworfen ist zu einem großen Teil. Vor allem, was die Dissertation betrifft. Und es war wirklich ein Mob, der losgegangen ist auf sie. Und es war keine Kritik, sondern es waren lauter persönliche Angriffe oder sehr viele zum Teil wirklich widerlich.
Inwiefern geht das, was da passiert ist, über den konkreten Fall hinaus?
Da gibt es aus meiner Sicht 2 Dimensionen. Die eine ist eine gesamtgesellschaftliche, die uns alle Bürger und Bürgerinnen betrifft. die müssen nicht einmal in der Öffentlichkeit stehen. Also wenn sich jemand einschießt, eine Trollarmee, muss man sagen, das geht ja auch nicht nur um Leute, die hier Einzelpersonen die kritisieren, sondern es geht ja wirklich auch um akkordierte Kampagnen. Das müsste man sich genau auch anschauen, von wo die finanziert werden in den konkreten Fällen. Also jeder Bürger und jede Bürgerin ist einmal betroffen und könnte betroffen sein. Dann hat es aber eine zweite Dimension, und das ist die, wo es um eine Journalistin geht und um eine leitende Journalistin. Und da reden wir dann nicht nur über den Angriff auf die Person, sondern das ist ein Angriff auf die Pressefreiheit aus unserer Sicht. Weil da geht es darum, Menschen mundtot zu machen, die sich journalistisch äußern, die sich kritisch äußern. Und das halte ich für hochproblematisch, und ich glaube, das müssen wir uns auch noch einmal in einer ganz anderen Dimension anschauen.
Wie können wir Journalistinnen und Journalisten uns am besten wehren in solchen Situationen?
Ich glaube, das Allerwichtigste ist einmal, sich persönlich zu schützen und sich vielleicht nicht mit jedem einzelnen Unsinn und Post auseinanderzusetzen. Sprich, sagt sich leicht. Aber das ist sicher nicht nur als Einzelner und als Einzelne zu schaffen. Da braucht man die Medienunternehmen, die sich da wirklich Routinen und Arbeitsprozesse überlegen, wie Journalistinnen geschützt werden. Da brauchen wir die Medienpolitik, und da brauchen wir auch eine Öffentlichkeit, in der es Gegenrede gibt gegen solche Kampagnen.
Soweit Daniela Kraus vom Presseclub Concordia. Barbara, lass uns jetzt ganz konkret über die erste große Welle der Vorwürfe in Sachen Plagiat sprechen. Die haben sich bezogen auf die Dissertation, die viele, viele Jahre her ist.
1996 an der Universität Salzburg.
Du hast ja das genau angesehen und kommst zu einem ganz anderen Schluss als der Plagiatsjäger. Warum?
Naja, man muss sich mal anschauen, was macht Stefan Weber. Der hat das Plagiatejagen als Geschäftsmodell entwickelt.
Das heißt, er lebt davon.
Er lebt davon.
Hat eine Firma.
Er hat eine Firma, er hat ein kleines Team. Er spricht auch ganz offen darüber, wie das funktioniert. Er sagt, er braucht auch diese glamourösen Fälle, also er braucht sozusagen diese Prominenten, die dann in der Öffentlichkeit stehen, wo er als Jäger auftritt, weil das bringt ihm dann wiederum mehr Aufträge für weniger interessante Fälle, weil von denen lebt er eigentlich.
Er ist ein Kommunikationswissenschaftler.
Er ist geschickt in der Kommunikation. Er ist Kommunikationswissenschaftler von der Ausbildung her.
Hat das studiert.
Hat das in Salzburg studiert, interessanterweise in den gleichen Jahren wie Frau Föderl-Schmidt. Er meint, er kann sich an sie nicht erinnern, sie kann sich an ihn sehr wohl erinnern. Das hat sie in einer Nachricht an den Chefredakteur der Kleinen Zeitung, Robert Patterer, erzählt. Robert Patterer hat das öffentlich gemacht, und sie hat gesagt, er war ja damals schon nicht wahnsinnig sympathisch, aber das nur nebenbei. Naja, und er erhebt ja immer nur einen Plagiatsverdacht. Weil juristisch darf er auch nichts anderes machen, weil über Plagiate urteilen in Österreich die Universitäten. Frau Föderl-Schmidt hat ja auch nach Aufkommen der Vorwürfe sofort die Uni Salzburg darum gebeten, dass ihre Dissertation dort noch einmal angeschaut wird. Da gibt es eigene Regeln, wie das passiert. Und ja, Weber macht dann eben so ein 11-seitiges Gutachten. Er hat behauptet, er hätte 12 Plagiatsfragmente, nennt er das dann, gefunden. Und die schildert er aus. Und was ich dann gemacht habe, war, dass ich mir eben die DIS besorgt habe und dieses Gutachten und die 12 Stellen mir angeschaut habe, die er als so schwerwiegend kategorisiert hat. Und dann recht bald festgestellt habe, dass eigentlich nur 2 tatsächliche Ungenauigkeiten überbleiben. In einem Fall hat Frau Föderl-Schmidt eine Quelle tatsächlich vergessen zu nennen, von der deutschen Regierung eine Seite. Und in einem anderen Fall hat sie eine Quelle mit einer falschen Jahreszahl benannt. Ärgerliche Fehler. Jeder, der eine DIS geschrieben hat, die DIS hat fast 300 Seiten, weiß, wie es einem dann geht, wenn man am Ende feststellt, dass man einmal vergessen hat, eine Fußnote zu setzen und einmal sich entweder vertippt hat oder halt einfach eine falsche
Aber das ist ja gar nicht schwerwiegend.
Nein, es ist nicht schwerwiegendes, und das Zentrale ist vor allem, es sagt nichts über die Qualität der Arbeit aus. Also ihr damaliger Begutachter, erstens, wir wissen nicht, ob er es überhaupt bemerkt hat. Wenn er es bemerkt hat, kann ja sein, dass er ihr Punkte abgezogen hat und gesagt hat, okay, das ist halt, dann bewerten wir die Arbeit ein bisschen schlechter. Aber unabhängig davon ist ihre Arbeit, sie hat geschrieben über 10 Jahre Privatfernsehen in Deutschland, ist umfangreich, verdienstvoll. Sie ist jetzt vielleicht nicht irrsinnig originell im Zugang, aber das gibt es in Ihrer Einleitung auch selber zu, dass sozusagen Ihr Anspruch war, einmal ganz viel Studien und Fakten, Daten zu sammeln, um auch für spätere Forscher diese ersten 10 Jahre Privatfernsehen in Deutschland beurteilen zu können.
In der Sache geht es ja auch um die Artikel. Also nicht nur um die Dissertation, sondern die Artikel in der Süddeutschen und dem Standard. Wie schwer wiegen diese Vorwürfe und was ist da wirklich belegt?
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Also ich finde, man muss es eben auch genau auseinanderhalten, weil eigentlich die erste Geschichte zu dem ganzen Thema hat ja nicht News gemacht, sondern hat ein deutsches Brancheninsider-Portal gemacht, das heißt Medieninsider. Und die haben sich verschiedene Texte von Föderl-Schmidt angeschaut. Konkret waren es 3 Artikel, die alle im letzten Jahr erschienen sind, und zwar alle im Zuge der Nahostberichterstattung. Und haben dort Stellen gefunden, die sich überschneiden mit anderen Quellen. Jetzt muss man aber wissen, im Journalismus, vor allem im tagesaktuellen Journalismus, greifen natürlich Journalisten, die Schreibenden, auf Agenturmeldungen zurück, man greift
das
auf.
Sollen sie auch.
Das ist ja die Idee von Agenturen. Wie informiert man sich sonst? Ja, vor allem, wenn gerade die Hamas Israel überfällt und man muss sozusagen noch am gleichen Tag darüber berichten. 2 dieser Texte von Föderl-Schmidt sind auch wirklich am 8. Oktober erschienen, also genau an dem Wochenende des Überfalls. Und ich finde, man muss das jetzt wirklich auch im Detail so kurz erklären, um zu verstehen, wie nebensächlich das eigentlich ist. Sie hat dann einen Text geschrieben, wo sie die Hamas beschreibt, für Leute, die nicht wissen, wie die Hamas funktioniert. Und da hat sie zurückgegriffen auf einen Eintrag auch einer Stelle in Berlin zur politischen Bildung. Diese Stelle in Berlin veröffentlicht ja Texte, damit man dort nachlesen kann und seriöse Infos bekommt. Das hat sie übernommen und hat es ein bisschen umgeschrieben, aber halt nicht komplett neu getextet. Aber ehrlich gesagt, wenn man die Hamas beschreibt, was muss man da neu erfinden? Das sind ja Informationen, die schon 100-mal beschrieben wurden. Das 2. war kurz gesagt ein jüdischer Feiertag. Da hat sie, und das hat sie auch als Fehler zugegeben und sich dafür entschuldigt, hat sie in der Eile vom Deutschen Jüdischen Museum in Berlin einen Eintrag übernommen und hat das nicht gekennzeichnet. Okay. Und das 3. war ein Text, wo sie einem sehr gefragten Militärexperten, einen israelischen, zitiert, der Ähnliches auch schon in der Welt 2 Jahre zuvor gesagt hat. Da geht es ums Tunnelsystem der Hamas. Auch hier die Frage, dieser Experte wird, wenn er gefragt wird, zu Hamas und dem Tunnelsystem immer wieder ähnliche Dinge sagen, weil sich dieses System ja auch nicht groß verändert. Also Wo sollen da Plagiate sein? Das ist einfach, sind vielleicht ungenaues Arbeiten im tagesaktuellen Stress, aber es rechtfertigt nicht sozusagen die Vorwürfe, die dann News und Weber erhoben.
Und ist es nicht um vieles relevanter, ob das, was jemand schreibt, stimmt?
Das kommt
als
noch dazu.
Wenn jetzt irgendwo, wo die Information herkommt. Gibt es irgendeinen Funken des Verdachts, dass Föderl-Schmidt Dinge geschrieben hat, die nicht stimmen?
Nein, den gibt es nicht. Also um sie vielleicht kurz zu beschreiben, sie ist eine Kollegin, die mit unglaublichem Fleiß und Eifer und Output arbeitet. Sie macht sehr, sehr viel. Sie ist, obwohl sie Vize-Chefredakteurin ist, eben auch eine, die tagesaktuell viel schreibt. Das ist ein sogenannter Playing Captain. Im Nachhinein, vielleicht hat sie zu viel gemacht, vielleicht sind deswegen auch gewisse Schlampigkeiten oder Ungenauigkeiten zu erklären, für die sie sich ja auch erklärt und entschuldigt hat. Aber nichts von dem, was sie geschrieben hat, war falsch oder war auch vom Niveau oder von der Qualität oder von der Einschätzung ungenügend. Das alles entspricht den höchsten Qualitätsstandards.
Plagiatsvorwürfe hat es in der Vergangenheit immer wieder gegen Spitzenpolitiker gegeben. Der ehemalige deutsche Verteidigungsminister Karl Theodor Gutenberg ist deshalb in die USA übersiedelt, zurückgetreten, die USA übersiedelt. In Österreich ist die Arbeitsministerin, frühere Arbeitsministerin Frau Aschbacher, deshalb zurückgetreten. Hat dieser Fall in irgendeiner Weise etwas mit den Fällen von Politikern zu tun oder ist das etwas ganz anderes?
Stefan Weber hat ja auch Frau Aschbacher sozusagen ins Visier genommen. Ich habe damals mir auch die Arbeit von Frau Aschbacher angeschaut, weil es mich interessiert hat. Das Interessante war bei der Frau Aschbacher, dass die Plagiate dort gar nicht das Problem waren. Die ganze Arbeit war dermaßen unzureichend, dass ich mich wirklich gefragt habe, warum die TU Bratislava die damals approbiert hat. Aber das vielleicht nur nebenbei. Ich glaube, was die Fälle zeigen, die du genannt hast, ist, dass sozusagen das Plagiatejagen, um die Karriere eines Menschen zu zerstören letztlich, über die Jahre hinweg eine gewisse Eigendynamik bekommen hat, auch weil so Persönlichkeiten wie ein Herr Weber da am Spielfeld sind und daraus auch eine Existenz und ein Geschäft gemacht haben. Und dass aber auf der anderen Seite wir als Gesellschaft und auch vor allem auch die Universitäten zu langsam oder immer noch nicht darauf reagiert haben. Soviel ich weiß, hat letztes Jahr das Wissenschaftsministerium und die Universitäten einen Anlauf genommen, um da mal einheitliche Standards zu finden, um schneller reagieren zu können, weil das ja auch für den Unibetrieb nicht gut ist, wenn es mit so etwas passiert. Herr Weber war mit in diesen Besprechungen dabei und das hat sich dann alles wieder zerschlagen. Also ich hoffe sehr, dass wir jetzt anhand dieses Falles so weit kommen werden, dass die Unis da stärker einfach auch wieder kommunizieren und die Frage Plagiatsverdacht, ja, nein, erstens schneller abklären und es sich auch nicht aus der Hand nehmen lassen, weil das schadet ihrer Reputation und es schadet natürlich auch den Persönlichkeiten, die dann ins Visier genommen werden.
Eine Dimension, die wir nicht auslassen dürfen, ist, wie die Süddeutsche reagiert hat, die Chefredaktion, die sich sehr rasch dagegen gewehrt hat, dass es Informationen aus den Redaktionssitzungen gegeben hat, was der Fall war. Es ist in großen Redaktionssitzungen diskutiert worden über diese Angriffe und dann hat es Leaks gegeben, dass wer was gesagt hat und wie stürmisch diese Redaktionskonferenzen waren, zum Teil wörtlich und auch mit Videoaufnahmen ist darüber berichtet worden, was unangenehm ist für jede Redaktion, die natürlich aufs Redaktionsgeheimnis pocht. War das ein Zeichen der Unsicherheit auch der Führung der Süddeutschen, wie man auf das reagiert, hat die Süddeutsche da dazu beigetragen, dass das eigentlich noch schlimmer geworden ist?
Also man muss, da gibt es zwei Ebenen. Also das eine ist eben, dass tatsächlich dieses Branchenportal der Medieninsider offenbar in den letzten Wochen eine Art Standleitung direkt in die Süddeutsche hatte. Und jedes Mal, wenn dort in einer Konferenz, wenn es dort Kritik oder Aufregung gab, und die gab es natürlich im Zuge des Falles Föderl-Schmidt, haben die sofort berichtet. Und das hat die Süddeutsche Führung verständlicherweise extrem nervös gemacht. Sie haben dann intern in der Redaktion die IP-Adressen darauf überprüft, ob es Kommunikation zu diesem Branchenportal gegeben hat. Da war der Redakteursrat, das ist so die Vertretung der Redaktion, wurde darüber erst im Nachhinein informiert. Und das hat natürlich zusätzlich innerhalb der Redaktion für Kritik und für Protest und auch für große Aufregung gesorgt. Und der Fall Föderl-Schmidt fiel quasi genau in diese Phase und hat dadurch noch einmal an Dramatik und auch an Dynamik bekommen. Gleichzeitig, Frau Kraus hat das ja schon angesprochen, ist die Süddeutsche, wie so viele andere Medienhäuser auch, glaube ich, noch nicht wirklich gut vorbereitet auf solche Kampagnen von solchen rechten Portalen. Ich glaube, dass viele, viele Medienhäuser oder Verlage diese Portale immer noch ein wenig als Mitbewerber am Spielfeld, am journalistischen sehen und weniger als Zerstörer. Man hat sich nicht getraut, die Anwälte loszuschicken und mal abzumahnen. Man hat vieles davon fällt vielleicht unter Stalking. Also man hätte sich natürlich viel stärker wehren können. Der Falter hat in vergleichbaren Situationen das so gehandhabt, dass die Person, die quasi attackiert wird, sich komplett zurückziehen darf, dass jemand anderer das Management ihrer E-Mail-Accounts und der sozialen Medien übernimmt, sodass sie oder er nicht das alles mitlesen muss, weil das ist unfassbar belastend, wenn quasi so eine Hate Speech auf einen einprasselt. Und der Falter ist in solchen Momenten auch, also lässt sich sofort anwaltlich beraten und ja, wehrt sich einfach. Und die Süddeutsche war zögerlich, hat das vielleicht auch nicht ganz realisiert, um was es hier eigentlich geht. Und Nach allem, was wir wissen, ja, hätte man wahrscheinlich im Rückblick, hätten sie, glaube ich, anders gehandelt.
Der Chefredakteur der Süddeutschen, Herr Krach, hat von Bespitzelung gesprochen, nachdem es hier Leaks gegeben hat und einem Angriff auf die Pressefreiheit. Ich habe auch darüber mit der Generalsekretärin der Concordia, Daniela Kraus, gesprochen.
Ich rede jetzt einmal nicht über die Situation in der Süddeutschen. Da kann ich auch ehrlich gesagt nicht wirklich qualifiziert was sagen, weil ich nicht im Detail weiß, was in der Süddeutschen passiert ist. Das muss sich die Süddeutsche überlegen, wie das sein kann, dass Leaks aus Redaktionskonferenzen rausgehen. Aber auch die Kritik wäre noch nicht ein Angriff auf die Pressefreiheit, das muss man schon einmal sagen. Aber eine akkordierte Kampagne, die ja auch befeuert wird von Rechtsextremen, das kann man zum Beispiel nachvollziehen, wenn man sich auch anschaut, wo die wirklichen Hassattacken publiziert werden und welche Parteien dort werben in diesen Umfeldern. Dann haben wir wirklich den Versuch, kritische Journalisten und Journalistinnen mundtot zu machen. Und jetzt muss man noch einmal sagen, das will ich vielleicht noch einmal extra betonen, natürlich geht es da auch ganz besonders um Frauen, die angegriffen werden in Führungspositionen.
Plagiat, das ist ein großes Thema in der Politik. Viele Politiker sind gestürzt über Plagiate. Soll das Kriterium, etwas darf kein Plagiat sein, im Journalismus, wo es um Tagesjournalismus geht und nicht um wissenschaftliche Arbeit, anders sein als bei Dissertationen?
Naja, natürlich gibt es ganz andere Kriterien bei einer wissenschaftlichen Arbeit und bei journalistischer Arbeit. Das sind einfach zwei unterschiedliche Arbeitsweisen. Es gibt professionell gemachten Journalismus und es gibt professionell gemachte wissenschaftliche Arbeit, aber das sind unterschiedliche Dinge. Es ist ein bisschen überraschend für mich, weil das ist eine Diskussion, die plötzlich so modern geworden ist. Ich kann mich früher erinnern, da war das klar, eine saubere wissenschaftliche Arbeit ist natürlich kein Plagiat, sondern sauber gemacht. Das ist total hochgejatzt jetzt aus meiner Sicht, weil es nämlich instrumentalisiert wird.
Die konservative Schweizer Neue Zürcher Zeitung, die ja die Süddeutsche Zeitung nicht besonders gern hat, die hat am Anfang höhnisch reagiert und hat gesagt, wenn die Süddeutsche investigativen Journalismus betreibt und etwas, was woanders geheim ist, veröffentlicht, dann sagt sie, das ist Qualitätsjournalismus. Wenn sie selber von investigativem Journalismus betroffen ist, dann sagt sie, das ist ein Angriff auf die Pressefreiheit, zu Recht. Dieser Einwurf der NZZ?
Also ich kann natürlich die Sorge der Chefredaktion der Süddeutschen schon nachvollziehen, wenn wirklich, das kann man ja nachlesen, wenn man ein Abo beim Medieninsider abschließt, das kostet 7 € im Monat, das haben, glaube ich, die wenigsten gemacht. Und wenn man dann wirklich dort nachlesen kann, wortwörtlich, wie Dinge direkt aus der Redaktionskonferenz dorthin geleakt wurden. Ich kann die Sorge schon nachvollziehen, es hätte auch ein Lauschangriff sein können. Man wusste es ja nicht. Und das Redaktionsgeheimnis ist das höchste Gut, das jeder Verlag hat. Und wenn das gefährdet ist, ist natürlich die Pressefreiheit auch in Gefahr. Also ich verstehe schon, dass man in der Süddeutschen sich auch darüber Gedanken gemacht hat, wie konnten diese Infos so detailliert nach außen gehen? Wie schützen wir uns jetzt? Problematisch war natürlich, dass die Redaktion nicht informiert war oder erst im Nachhinein informiert wurde, dass jetzt sozusagen in den IP-Adressen nachgeschaut wurde, wie überhaupt die gesamte Krisenkommunikation auf mich nicht sehr erfahren noch wirkt. Also ich glaube, es ist für die Süddeutsche auch ein großer Lernprozess und sie wird in Zukunft wahrscheinlich professioneller und schneller auch reagieren. Der Spiegel beispielsweise hat solche Methoden schon, also die haben einfach schon einen Krisenplan, wie man vorgeht, wenn solche Kampagnen und Attacken passieren. Ich fürchte, in Zukunft werden das alle Medien sich überlegen müssen, wie man umgeht mit solchen Phänomenen.
Was wäre die wichtigste Schlussfolgerung aus dieser Situation jetzt und dieser Krise?
Ganz sicher die Betroffene oder den Betroffenen, gegen die Attacken gehen, einmal stärker zu schützen, auch als Unternehmen. Und gesamtgesellschaftlich wäre es, glaube ich, sehr wichtig, dass wir diese Plagiatsjägerei unterbinden, indem einfach die Universitäten das wieder an sich ziehen, das Thema, und es nicht privaten, selbsternannten Detektiven überlassen. Und wir brauchen wohl auch einfach schärfere, strengere Regeln im Umgang mit sogenannten Portalen oder Plattformen, die sich selber als Medien bezeichnen, aber eigentlich nur Hetzportale sind.
Danke, Barbara Todt. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW zuhören. Das Neueste aus der Welt der Medien erfahren Sie jede Woche im Falter, wo Barbara Todt das Medienressort leitet. Ein Abonnement des Falter kann ich nur empfehlen. Alle Informationen gibt es im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Miriam Hübel betreut die Audiotechnik für diese Sendung. Danke, Miriam. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.
Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.